starte Mittwoch, der 4. Juni, es ist 6 Uhr. Das heute Morgen frisch serviert vom Salvador Atasoy. Guten Morgen, Salvador.
Guten Morgen. Hier fragen wir gleich, hat sich der Schweizer Geheimdienst infiltrieren lassen? Es geht um einen brisanten Bericht, der SRF vorliegt und der zeigt, offenbar flossen hochsensible Informationen an russische Kontakte. Und ein bitterer Abstieg für die Schweizer Frauen-Nazi. Sie verlieren das letzte Spiel in der Nations League gegen Norwegen. Damit ist nach einem Jahr Top-Division schon wieder Schluss. Der Blick aufs Wetter, Sandro Peter aus der Nachrichtenredaktion. Heute wieder mit Regenschirm.
Guten Morgen, am Morgen macht das sicher Sinn. Es ist lokal nass, mit Föhn gibt's in den Bergen und im Osten auch sonnige Phasen bei 22 Grad. Am Nachmittag der Schirm dann arg an der Grenze, es gibt unwetterartige Gewitter.
Damit zur wichtigsten Geschichte heute früh. Mitarbeitende des Schweizer Geheimdienstes NDB haben über Jahre eng mit russischen Kontakten kooperiert. Das zeigt eine Recherche von SRF Investigativ. Dabei sollen auch hochsensible Daten abgeflossen sein. Maybe Torlacher und Konradin Zellwege berichten.
Im Fokus der Affäre steht das Cyberteam des NDB. Ein Team, das Hackerangriffe verhindern und aufklären soll. Ein geheimes internes Dokument des NDB zeigt nun, dieses Cyberteam arbeitete zwischen 2015 und 2020 eng mit der umstrittenen russischen Firma Kaspersky zusammen. Dieser Firma werden seit Jahren Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nachgesagt. Kaspersky selbst weist die Vorwürfe zurück. Im geheimen Bericht steht, der damalige Chef des Cyberteams teilte Informationen mit Kaspersky-Leuten, teils über seine private Mailadresse und private Threema-Chats. Die Kaspersky-Kontakte seien essentiell für seine Arbeit, gab er im Bericht zu Protokoll. Der Investigativjournalist Christo Grosev recherchiert seit Jahren zu russischer Spionage. Er sagt, eine solche Zusammenarbeit mit Kaspersky sei extrem naiv.
Ich würde sagen, dass es extrem naiv war. Die endgültige Profiteurin von Kasperskys Arbeit in Russland ist die russische Regierung.
Nun sollen über diese Verbindung in mindestens einem Fall auch hochsensible Informationen abgeflossen sein, vom Schweizer Cyberteam über Kaspersky an den russischen Militärgeheimdienst GRU. So steht es im Geheimbericht mit Verweis auf eine Warnung eines befreundeten Geheimdienstes.
Ein Mitarbeitender des NDB soll dem GRU Informationen mittels der Firma Kaspersky weitergegeben haben.
Wie interpretiert Grosev diesen Informationsabfluss?
Das ist Spionage im Interesse Russlands. Länder wie Großbritannien, die das ernster nehmen, würden das als Spionage behandeln.
Der NDB kommentiert den Spionageverdacht auf Anfrage nicht. Zwei befreundete Geheimdienste warnten die Schweiz laut Bericht mehrfach und drohten, die Zusammenarbeit zu beenden. Im Dezember 2020, zwei Jahre nach der ersten Meldung, reagierte der NDB. Der Chef des Cyberteams verließ den Geheimdienst. Er weist auf Anfrage von SRF Investigativ über seinen Anwalt alle Vorwürfe zurück. Diese seien, Zitat, völlig aus der Luft gegriffen. Der NDB habe gegen ihn weder einen Vorwurf noch eine Anschuldigung erhoben. Der NDB schreibt auf Anfrage, er kommentiere geheime Berichte gegenüber Medien nicht. Der Nachrichtendienst inklusive Cyberteam seien im März letzten Jahres umfassend reorganisiert worden.
Stellt sich die Frage, wie ist es seither weit gegangen? Also was passierte, nachdem der Chef dieses Cyberteams den NDB verlassen hat? Sandro Della Torre hat bei Maybe Torlacher nachgefragt.
Ja, der NDB, der startete eine Untersuchung, eine interne, und der Bericht, der daraus entstanden ist, ist der, in den wir Einsicht hatten. Diese Untersuchung selbst wurde aber auch von Unregelmäßigkeiten begleitet. Also so hat etwa der Chef des Cyberteams an seinem letzten Arbeitstag beim NDB seinen Laptop mitgenommen und diesen erst 3 Monate später neu aufgesetzt zurückgebracht. Sein eigenes Team hat dann den Laptop nochmals mehrfach überschrieben, wie es im Bericht heißt. Und das bedeutet, die Daten, die auf dem Computer waren, sind vernichtet. Wer diese Löschung bewilligt oder beauftragt habe, bleibe unklar, heißt es weiter. Auch erhielt der NDB zu diesem Zeitpunkt intern einen Hinweis, dass, Zitat, im grossen Stil Daten im Cyberteam gelöscht worden seien. Das bedeutet alles zusammen, das ganze Bild dieser Russland-Affäre, das sieht man nicht.
Wie hat denn der NDB diese Russland-Affäre aufgearbeitet?
Also es gab eben diese interne Untersuchung. Daneben gab es aber mehrere weitere Untersuchungen. Es gab ein Rechtsgutachten einer Anwaltskanzlei, es gab eine externe Untersuchung, die das Verteidigungsministerium VBS anordnete, und auch die beiden Aufsichtsbehörden, die GPDL und die ABND, haben sich den Fall angeschaut. Öffentlich diskutiert wurde in all diesen Jahren eigentlich immer nur, dass das Cyberteam in jenen Jahren illegal Daten beschafft hat bei Providern, also bei Firmen, die Server betreiben in der Schweiz. Inwiefern auch die Russland-Dimension angeschaut und Maßnahmen getroffen wurden, das bleibt unklar. Was wir wissen ist, die eine Aufsichtsbehörde, die ABND, die hat erst kürzlich ihren Prüfbericht in dieser Sache veröffentlicht und dort heißt es, der NDB habe letztes Jahr, im Jahr 2024, immer noch keine Kontrollen im Cyberteam installiert. Der Nachrichtendienst schreibt dazu auf Anfrage von uns, man habe unterdessen den NDB inklusive Cyberteam umfassend reorganisiert.
Bisher war jetzt das eben als Cyberaffäre bekannt und jetzt wird das zur Russland-Affäre und bekommt eine internationale Dimension. Ausländische Partnerdienste haben ja interveniert. Welche Folgen hat das?
Wir haben das Arndt Freitag Loringhofen gefragt. Er ist in Deutschland eine gewichtige Stimme, war deutscher Botschafter, unter anderem in Moskau stationiert und er war auch mehrere Jahre Vizepräsident des deutschen Geheimdienstes BND. Er sagt...
Immer wenn es um den Datenabfluss nach Russland geht oder die Gefahr davon, dann ist allerhöchste Alarmstufe angesagt. Da verstehen natürlich die Partnerdienste überhaupt keinen Spaß.
Und Freitag sagt auch, dieser Verdachtsfall dürfte die Beziehung zwischen dem Schweizer Geheimdienst und seinen wichtigen Partnerdiensten bereits damals betroffen haben.
Was man häufig in solchen Fällen beobachtet, ist, dass die Zusammenarbeit sozusagen formal weiterläuft, dass man keine totale Krise ausruft, aber eigentlich die Substanz ausgehöhlt wird, dass man dann eben aus mangelndem Vertrauen nichts mehr miteinander teilt, was von nachrichtendienstlichem Wert ist.
Und was passiert jetzt als Reaktion auf diese Recherchen?
Bundesrat Martin Pfister hat angekündigt, nun erneut eine Administrativuntersuchung in Auftrag zu geben, also diesen ganzen Sachverhalt nochmals abzuklären.
Maybe Torlacher. Diese sogenannte Russland-Affäre dürfte die Politik also weiter beschäftigen. Wir haben dazu ein Dossier erstellt, srf.ch/Russland-Affäre, und vertiefen das Thema mit weiteren Stimmen heute Abend in der Rundschau auf SRF 1 im Fernsehen um 10 nach 8. Zu weiteren Meldungen, nun nach Rom, denn dort hat der französische Präsident Emmanuel Macron die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni besucht. Die beiden haben rund 3 Stunden miteinander gesprochen.
Danach haben sie dann gesagt, eine, Zitat, unerschütterliche Unterstützung der Ukraine sei notwendiger denn je, auch um eine Lösung im Konflikt zu erreichen. Zugleich sei es nötig, in der europäischen Verteidigung den Maßstab zu wechseln. Meloni und Macron sprachen laut einer Mitteilung auch über die europäische Zusammenarbeit bei der Migration und über die Lage im Nahen Osten. Das Treffen galt als diplomatischer Neustart zwischen Frankreich und Italien, auch wenn beide Seiten betonten, es habe nie eine Eiszeit gegeben. Das Verhältnis der beiden Länder wirkte auf Politbeobachterinnen und Beobachter zuletzt dennoch angespannt.
Weiter mit Kernkraftwerken in der Ukraine, denn die internationale Atomenergiebehörde IAEA macht sich Sorgen um deren Sicherheit.
Wegen der russischen Angriffe bestehe die Gefahr eines atomaren Unfalls in einem Kernkraftwerk. Diese Gefahr für die nukleare Sicherheit sei real und allgegenwärtig, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Grossi äußerte sich laut einer Mitteilung auch zum Zustand des Atomkraftwerks Saporischschja, das in der Ukraine liegt, jedoch von Russland kontrolliert wird. Die Voraussetzungen für einen Neustart dieses Kraftwerks seien im Moment nicht gegeben, sagte Grossi. Saporischschja produziert seit 3 Jahren keinen Strom mehr.
Weiter im Nahen Osten, dort sind Raketen aus Syrien eingeschlagen in israelisch kontrolliertem Gebiet und zwar erstmals seit mehr als einem Jahr.
Laut der israelischen Armee sind 2 Raketen auf den Golanhöhen niedergegangen. Diese werden von Israel besetzt. Die Raketen schlugen in unbewohnten Gebiet ein. Eine lokale Miliz aus dem Süden Syriens sagte, sie habe die Raketen abgeschossen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz sagte, der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa sei direkt verantwortlich für jede Bedrohung Israels. Und Israels Armee teilte mit, man habe mehrere Ziele in Syrien angegriffen und dabei Waffensysteme zerstört, die der syrischen Regierung gehörten.
Weiter nun mit Fußball und einer bitteren Niederlage, denn das Schweizer Frauennationalteam steigt in der Nations League ab.
Ja, die Schweizerinnen haben das letzte Spiel der Nations League verloren, gegen Norwegen mit 0:1. Damit steigen sie nach einem Jahr wieder aus der Liga A ab. Bereits in der vierten Spielminute fiel das Tor für Norwegen. Verteidigerin Nadine Riesen war eigentlich zufrieden mit der Leistung des Teams, nur habe es am Ende halt kein Tor gegeben für die Schweizerinnen.
Ich sage, wir müssen sicher auch mehr aus der zweiten Reihe schiessen, muss ich mir gerade auch vorne zu nehmen, dass ich nicht einfach früher mal aufs Goal geschossen habe. Von dem her bin ich auch sehr enttäuscht, aber ich bin überzeugt, dass wir die Technik kennen und die Qualität, dass wir in den nächsten Spielen die Goal werden machen.
Das Schweizer Frauenfußballteam will sich jetzt auf die kommende Heim-EM im Juli konzentrieren. Die Börsendaten von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 0,5% gewonnen, der Nikkei Index in Tokio steigt um 0,9%, der Euro wird zu 93,72 gehandelt, der Dollar zu 82,37.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Die Sendung gibt's auch im Abo srf.ch/audio. Beantworte Philipp Erath, die Zeit 6:11.
Die Wetteraussichten für den heutigen Mittwoch hat der Gaudenz Fluri.
Vor allem heute am Nachmittag muss man auf der Hut sein. Es können unwetterartige Gewitter aufziehen vom Westen Richtung Osten. Die können Hagel bringen, Sturmböen und viel Regen in kurzer Zeit. Am Vormittag ist es jetzt zuerst nur vereinzelt nass. Einzelne Gewitter sind auch schon unterwegs und dann gibt's noch eine ruhigere Phase, wo es vielen Orten trocken ist und zum Teil auch sonnig. In den Alpentälern bläst vorübergehend einmal einen kräftigen Föhn, dort gibt es bis 25 Grad, sonst haben wir um die 22 Grad.
Eis am Morgen mit dem Sven Epiner.
Schönen guten Morgen für all die, die der Radio schon anhaben. Und guten Morgen auch hier die Runde zum Marcel Heini aus der Morgenredaktion.
Guten Morgen.
Und zum Felix Ränkli vom Sport.
Guten Morgen.
Und der Giro, der ist am Sonntag zu Ende gegangen. Gewonnen hat einer aus Grossbritannien. Und wir haben es vorhin gefragt, wie lange ist es eigentlich her, seit der letzte Schweizer den Giro gewonnen hat? Es geht gerade auf, gell?
Fast 30 Jahre.
Fast 30 Jahre.
Genau, also vor 30 Jahren hat Toni Rominger gewonnen, nachher ist dann noch der Alex Zülle auch noch dabei gewesen. Nein, der hat die Vuelta gewonnen, jetzt habe ich mich geirrt. Nein, genau. Vor 30 Jahren der letzte Schweizer.
Der letzte Schweizer. Und um ein Haar hat er nicht einmal können ins Zielrad laden, oder?
Ja, sie haben ihm das Velo gestohlen.
Das ist unglaublich.
Nein, sogar dort, du stell dir
vor. Am Giro das Velo gestohlen. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Das machen wir nach Wet, 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 Sweet Little Mystery. Wet, wet, wet mit Sweet Little Mystery, 16 Minuten ab der 6. Ja, heute, genau an dem 4. Juni vor 30 Jahren, hat der Schweizer Veloprofi Sportgeschichte geschrieben, und zwar am Giro d'Italia.
Eis am Morgen, Sport.
Ja, der Toni Rominger ist in der Schlussetappe im Maglia Rosa, im Leader-Trikot in Mailand eingefahren und hat den Giro gewonnen. Das ist in den letzten 70 Jahren der einzige Gesamtsieg von einem Schweizer bei einer grossen Rundfahrt. Und die Kommentatoren sind dementsprechend beeindruckt gewesen während diesen 3 Wochen.
Toni Rominger löst sich von den anderen und geht nach vorne zu Vladislav Bobrik.
Andreas versucht zu reagieren, aber wenn Toni Rominger mal weg ist, dann ist er weg.
Und Rominger geht an Bobrik vorbei. Fantastisch, was der Schweizer hier in dieser Schlussphase zeigt.
Ja, der Hans Jucker ist es gewesen, zusammen mit dem Jean-Claude Leclerc. Und nichts hätte Toni Rominger also dann mal aufhalten vor 30 Jahren an diesem Giro. Dabei hat er es ziemlich schwer gehabt, Felix Renkli.
Ja, sein Velo ist geklaut worden während dem Giro. Zweimal ist er gestürzt und er hat sich noch eine Bronchitis eingefangen. Aber am Schluss hat er die Italien-Rundfahrt mit über 4 Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz gewonnen.
Sorry, ich kann nicht einmal zulassen. Sein Velo ist geklaut worden.
Ja, und das ausgerechnet, wo der Giro 1995 in der Schweiz halt gemacht hat, in Lenzerheide, wo er mit seinem Mechaniker am Morgen im Hotel in Velorum runter ist, ist sein Velo weg gewesen von der Marke Colnago im Wert von 7000 Franken. Das war damals horrend gewesen für ein Velo. Weder der Dieb noch das Velo hat man je gefunden, aber zum Glück hat der Rominger von diesem Velo noch ein anderes Modell dabei gehabt.
Das ist unglaublich. Und scheinbar also nicht so schlimm gewesen, wenn einem Radprofi sein Original-Velo geklaut wird und er trotzdem noch fahren.
Ja, also wirklich schlimm wäre gewesen, wenn sein Zeitfahren-Velo weggekommen wäre. Das war nämlich ein Unikat gewesen. Und an dem Giro 1995 hat es gerade 3 Einzelzeitfahrer gegeben, wo der Rominger alle gewonnen hat. Das war die Basis gewesen von seinem Gesamtsieg. Schon am zweiten Tag beim Zeitfahren hat das Maglia Rosa übernommen und nie mehr abgegeben. Und auch weil er am Giro 1995 alles untergeordnet hat, hat er den können gewinnen. Als Leader hätte er ja eigentlich nach den Etappen noch im Zielgelände Interviews geben. Das hat der Rominger aber nie gemacht. Er hat sich lieber gerade ins Hotel zurückgezogen, um sich zu schonen. Und er hat dann halt immer 200 Franken Buß zahlen.
Das ist unglaublich. Und eben, das Velo gestohlen. Und das ist ja nicht alles. Du hast vorhin noch gesagt, Bronchitis. Also wie kann man so eine harte Rundfahrt mit Bronchitis gewinnen?
Der Rominger hat es können verheimlichen, dass es ihm schlecht gegangen ist in den letzten Giro-Wochen. Sonst hätten seine grossen Rivalen auf der Gesamtsieg sicher häufiger und früher angegriffen. Und auch die Natur hat dem Rominger ein bisschen geholfen. Die Königsetappe, die hat nämlich 200 Meter lang sein und über 4 Pässe führen, unter anderem auf den Col Daniel, der ist über 2700 Meter hoch, weil an diesem Tag aber eine Lawine runtergekommen ist auf dem Pass und sogar ein Auto von Journalisten erfasst hat, haben sie die Etappe dann gekürzt und den Col Daniel umfahren. Aber auch so hat sich der Rominger regelrecht müssen durchsuchen, bis er zu Mailand war auf den letzten 5 Etappen auf Antibiotika. Und an diesen letzten 3 Nacht, nach diesen 3 Wochen Giro ist er sogar zu müde gewesen zum Feiern.
Ja, was für eine unglaubliche Geschichte. Also, der Giro d'Italia vor 30 Jahren aus Schweizer Sicht, einer für Geschichtsbücher, der letzte Schweizer, der den Giro gewonnen hat, der Toni Rominger, heute auf den Tag genau vor 30 Jahren. Und das sind Coldplay. Viva la vida mit diesen Sounds. Holen wir euch zum Bett aus oder schauen, dass der Fit in den Tag startet. Schönen Mittwochmorgen am 20 ab 6. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. Missionaries in a foreign field.
that let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Das ist der Mittwochmorgen zu 1 am 23 ab 6. Und es gibt sicher auch so eine Band, die ihr habt und vielleicht sogar jede Platte dann mal gekauft hat, die es gegeben hat. Einer, der das auf jeden Fall gemacht hat, ist der Felix Äppli und zwar bei den legendären Rolling Stones. Und Marcel Henni, es ist auch eine von den weltweit umfassendsten Sammlungen, die da der Felix Äppli schlussendlich zusammengetragen hat.
Ja, das sind eben auch mehrere tausend Tonträger, die der heute
76-Jährige inzwischen im Schweizer Sozialarchiv übergeben hat. Warum aber er sich gerade für die Rolling Stones entschieden hat, der Felix Äppli, das haben wir ihn gefragt.
1964 hat man sich müssen entscheiden zwischen Beatles und Stones und ich habe mich richtig entschieden. Und die Beatles haben dann im 69 aufgehört und ich musste weitermachen.
Weitermachen mit seiner Plattensammlung und auch mit einer Liste, wo jeder Studiobesuch, jeder Live-Auftritt und jede Veröffentlichung von der Band aufgeführt ist, bis ins Jahr 2024. Und dort auf dieser Liste ist auch die Veröffentlichung vom Hit Satisfaction vor 60 Jahren, ein Song, der gerade in den Beatles oder Rolling Stones der Entscheid passt hat zum dem.
Das No, 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 das ist eigentlich auch eine indirekte Antwort auf das Yeah, 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 Yeah von den Beatles. Und das hat mir gut gefallen.
Fan sei er aber nie gewesen. Als studierter Historiker bezeichnet sich der Felix Äppli als Stonolog. Ein Historiker, der sich wissenschaftlich mit der Musik von den Rolling Stones beschäftigt. Wenn der Felix Äppli heute zurückschaut, hätte er sich, glaube ich, nicht mehr vom No, No, No von den Stones so beeindrucken.
Heute würde ich mich wahrscheinlich anders entscheiden. Also nicht nur, weil die Beatles nur 7 Jahre Arbeit gegeben haben. Beatles sind natürlich musikalisch in den 60er Jahren schon voraus gewesen. Und sie haben auch mehr Humor in den Text. Das fehlt bei den Stones ein bisschen.
Ah, das hören natürlich alle Beatles-Fans sicher jetzt gern. Aber heute, ein bisschen später, am 6:15, da reden wir mit dem Felix Äppli doch noch dann über die Stones. Und zwar über ihren Hit Satisfaction, der seit 60 Jahren draussen ist. Und so, wie es ihn eigentlich gar nicht hätte sollen geben als Veröffentlichung, ist er dann rausgekommen. Warum das so ist und die Geschichten rund um Satisfaction, die gehört ihr in einer knappen Stunde, da bei uns auf SRF 1. Und das ist Musik aus der Schweiz. Aus Luzern, das ist Elian. Dear Home.
Dear Home, just wondered if you're doing fine. Called me yours, and I could call you mine. and I could call you mine. I could do regards, I even miss your rain.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 6.29 Uhr Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel, dort auf der A2 in Richtung Luzern, zwischen dem Grenzübergang Weil und dem Badischen Bahnhof. Und daher auch auf der A3, und zwar ab dem Grenzübergang Saint-Louis. Dann für die Region Solothurn, A1 in Richtung Bern, zwischen Gunsgen Nord und Wangen an der Aare. Im Aargau, dort auf der A1 Richtung Zürich, zwischen Aarau Ost und Meggenwil. Und noch zwei Meldungen für Zürich, dort vor dem Gubistunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und daher auch auf dem Westring ab Urdorf Süd. Gute Fahrt und euch allen einen schönen Mittwochmorgen. Jetzt ist es 6:30 Uhr Zeit für das Wichtigste aus der Nachrichtenredaktion mit dem Dominik Rolli.
Das Cyberteam des Nachrichtendienstes NDB arbeitete über Jahre eng mit der umstrittenen russischen Softwarefirma Kaspersky zusammen. Das zeigt ein Geheimbericht, in den SRF Investigativ Einsicht hatte. Demnach flossen in den Jahren 2015 bis 2020 hochsensible Informationen ab. Diese sollen über Kaspersky bei russischen Geheimdiensten gelandet sein. Als zwei befreundete Geheimdienste drohten, die Zusammenarbeit mit der Schweiz einzustellen, reagierte der Schweizer Nachrichtendienst. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat in Rom den französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen. Die beiden sprachen 3 Stunden miteinander. Das Verhältnis zwischen Italien und Frankreich war zuletzt angespannt. Das Treffen gilt darum als diplomatischer Neustart zwischen den beiden Ländern. Und erstmals seit mehr als einem Jahr sind Raketen aus Syrien auf israelisch kontrolliertem Gebiet eingeschlagen, und zwar in unbewohntem Gebiet auf den Golanhöhen. Eine lokale Miliz aus dem Süden Syriens gab an, die Raketen abgefeuert zu haben. Israel macht die syrische Regierung von Präsident Ahmed al-Sharaa verantwortlich.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
smell of perfume fills the air. The mood is right. Come home in tight. Ooh, let's dance romance while we still have the chance. Come on, come on. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me out here on the floor. Rock me, rock me. Rock me till I want no more. There's a feeling of love deep inside me. This heart of mine is pounding in my brain. I feel the fire. I feel desire. Ooh, let's dance romance while we still have the chance. On the floor, come on, rock me, rock me, rock me, baby. Ooh, rock me till I want no more. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me out here on the floor. Rock me, rock me, rock me, baby. Yeah, rock me till I want no more. And when the night is through, I will still be here with you. And the music will go on and on. Come on, rock me, rock me, rock me. Me out here on the floor. Come on, come on. Rock me, rock me, rock me, baby. Ooh, girl, rock me till I want no more.
Guten Morgen, das ist der Mittwochmorgen. Ihr hört das Eis am 24 vor 7. Im Studio ist der Marcel Henni.
Guten Morgen.
Und mein Name ist Sven Epinet. Und Marcel, unsere Morgensendung, die gibt es schon seit x Jahrzehnten. Hat aber früher mal ein bisschen anders geheissen, oder?
Autoradio Schweiz hat das geheissen.
Autoradio Schweiz?
Ja, ja.
Warum?
Genau. Da hat man ganz viele Informationen gebracht, eben auch ums Autofahren, weil das gerade aktuell war dort. Und lustigerweise hat man dort auch gestohlene Autos gemeldet.
Echt?
Ja.
Im Aargau ist ein Bauernkäfer
gestohlen worden.
Unglaublich. Also, wir hören rein, wie das früher tönt hat. So eine Morgensendung hier bei uns mit dem legendären Manny Weber. Und wie das daherkommt, das gehört ihr nach Ice House. Hier mit Hey Little Girl. Guter Start in diesem Mittwochmorgen. Hey, Little Girl, 19 Minuten und dann ist es 7.
Hier Autoradio Schweiz. Eine unterhaltende Sendung für Hörer innerorts und außerorts.
Ja, keine Angst, ihr seid nicht bei der Zeitmaschine gelandet, ihr hört SRF 1. Aber weil wir die ganze Woche ja immer wieder ein bisschen zurückschauen auf das Thema Autofahren früher, dann passieren wir heute auch eine Programmstrecke, die wirklich in sich hat. Wir widmen uns heute Nachmittag von 2 bis 3 eine Stunde lang der früheren Kult-Radiosendung. Und die hat geheissen Autoradio Schweiz.
Das ist die Sendung, quasi ein Vorläufer von unserer heutigen Morgensendung. Jeden Morgen unter der Woche hat es viel Musik gegeben, dazu Nachrichten, Sportmeldungen, Wetter, Temperatur aus dem In- und Ausland und immer der Pegelstand vom Rhein und eben sehr viel zum Thema Verkehr. Verkehrsmeldungen natürlich, aber auch ein Quiz zu Verkehrsregeln und als fixe Rubrik sind Autodiebstahl vermolden worden.
Neu gesucht werden. BE 44728 aus den Maxi, Jahrgang 71, Olivgrün. SG 56373 Tankwagen Bedford, Jahrgang 63, Grau-Blau. Also ein Tankwagenstahl, das ist also, das ist zum ersten Mal, dass ich eine Sendung habe, da ein Tankwagen gestohlen worden ist. Ich würde sagen, das ist ein bisschen zu weit gegangen. Also, gerne den Tankwagen wieder zurück.
Also, grossartig. Man denkt, das kann gar nicht wahr sein. Und es tönt ein bisschen wie die Lottozahl, aber es sind tatsächlich die Autoschilder gewesen, die man vorgelesen hat von diesen Klepfen, die einfach, sie gestohlen wurden.
Austin, das ist nicht schlecht.
Das stimmt. Ah, gut, ich bin froh, müssen wir das heute nicht mehr melden. Und, ich glaube, die Stimme haben auch die meisten erkannt. Radio- und Fernsehlegende, der Manny Weber, oder?
Ja, das ist er gewesen. Er hat die Sendung jahrelang moderiert, genau wie andere Radiogrössen, wie Elisabeth Schnell oder der Ueli Beck. Aber auch Nachwuchs hat dürfen moderieren bei Autoradio Schweiz, zum Beispiel der Zeitzeuge Hans H. Schnitzler.
Ja, und der ist heute Nachmittag zu Gast dann bei Michael Brunner. Heute bei uns zwischen 2 und 3. Und dann schauen wir ausführlich zurück auf die Autosendung, die es übrigens bis Mitte von den 70er Jahren gegeben hat. Und mit «Was machen wir jetzt weiter?»
Ja, ich würde sagen, nochmal mit einer vermissten Meldung von Manny Weber aus dem 74.
Bin gespannt, was jetzt kommt.
19 Minuten ab 7. Man muss sparen, wo man kann, hat sich heute Nacht ein Einbrecher gedacht und ist in einen Coiffeursalon eingebrochen, hat sich die Haare gewaschen, ist unter die Trockenhaube gesessen und hat sich dann auch noch gerade selber ein Trinkgeld gegeben aus der Kasse. 300 Mark. Und das in Frankfurt. Frisch Frisierte sind heute in der Gegend von Frankfurt verdächtig.
Mhm. Aber hast du eine gute Frisur?
Danke vielmals. Also, frisiert euch frisch und startet einen guten Tag hier bei uns auf SRF 1 mit Michael Patrick Kelly und Blurry Eyes. 16 vor 7.
I can see a thousand doubts written on your face right now. Your reflection fading in and out. Lately it's been getting you down. You tell me you're okay, but your voice don't match the words you said. I hate that you're pushing me away, fighting so hard to take a breath. So, oh love, when the river runs dry, it's hard to see through blurry eyes. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. Oh love, when the river runs high, it's hard for me to watch you cry. Don't say you're not strong enough. When you're next to me, hiding all I wanna see. The silence in the air we breathe, echoing so hopelessly. I called you yesterday and your voice didn't match the words you said. I hate you keep pushing me away, fighting so hard not to break. So
It's hard to see through blurry eyes. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. Oh, love, when the river runs high, it's hard for me to watch you cry. Don't say you're not strong enough to let me love you just the way you are. Oh, love, the way you are. Don't say you're not strong.
Michael Patrick Kelly, mit ihm ist es 12 Minuten vor der 7. geworden. Und nach 4 Jahren ist Schluss für den FDP-Parteipräsidenten Thierry Burkhardt. Er hört auf als Parteipräsident im Oktober, muss also eine andere Person übernehmen. Der Zeitpunkt jetzt, der sei aber gut, hat Thierry Burkhardt gestern selber gesagt.
Dass es klar ist, wo die FDP steht, klar ist, was die Partei für dieses Land will.
Ja, was bleibt, ist aber schon, dass man bei der FDP ein paar wichtige Wahlen verloren hat und sich bei der EU-Frage auch nicht immer einig war.
Auf Eis am Morgen. Hashtag.
Ja, Marcel Henni aus der Morgenredaktion, das ist auch das, was man heute aus den Kommentarspalten in den Zeitungen zu diesem Rücktritt ein bisschen rausgehört.
Ja, ist so, rausgehört tut man das gezielt auch aus der NZZ, der Neue Zürcher Zeitung, die ja am Freisinn traditionsgemäss nahesteht. Nach nur 4 Jahren gibt der Aargauer Ständerat das Amt als Parteipräsident wieder ab. Trotz schlechten Wahlresultaten und der Uneinigkeit in der EU-Frage. In die Gleichrichtung geht man mit den Schlagzeilen im Online-Artikel bei uns auf srf.ch. Wenn es da heisst, die FDP steht vor entscheidenden Weichenstellungen. Die Aargauer Zeitung aus der Heimat von Thierry Burkhardt, der liberale Brandstifter geht. Weshalb schon jetzt und was bleibt? Fragezeichen. Man kann es nachlesen, wie man es dort so interpretiert. Man sei gut positioniert, meinte Thierry Burkhardt bei seiner Pressekonferenz zum Rücktritt nach 4 Jahren. Aber, und das hat dann auch der Blick rausgestrichen heute, Zitat Burkhardt, wir haben nicht nur Erfolge gehabt.
Ja, natürlich geht dann noch sofort die Frage nach der Nachfolge los, wenn jemand aus so einem Amt zurücktritt. Und dazu gibt es auch schon online Spekulationen, zum Beispiel bei 20 Minuten.
You
Caro Emerald, A Night Like This. 7:07 ist es.
SRF Meteo.
Heute mit dem Gaudenz Fruri. Guten Morgen, Gaudenz.
Guten Morgen, Sven.
Und du bist quasi mit dem Warnfähnli heute bei uns im Studio einmarschiert, weil am Nachmittag, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Um was geht's?
Es ziehen heftige Gewitter auf heute Nachmittag. Das, was jetzt schon unterwegs ist, lassen wir noch. Wir gehen schnell auf den Nachmittag. Es ist heute am Nachmittag wirklich eine unwetterartige Gewitterlage, wo wirklich heftige Gewitter können aufziehen, zuerst im Westen und später auch in der Zentral- und Ostschweiz, eher im Flachland, in der Voralpen und im Jura und weniger in den Alpen drin. Und die haben wirklich Potenzial für grossen Hagel, für viel Regen in kurzer Zeit, für Sturmböen. Und das ist nicht einfach so, dass es normale Sommergewitter sind, die da aufziehen, sondern es kann wirklich richtig Post abgehen. Jetzt aktuell ist auch schon ein kräftiges Gewitter unterwegs, relativ ein Kreinräumiges, das jetzt im Kanton Aargau unterwegs ist. Und gerade jetzt in den letzten paar Minuten beobachten, dass es langsam schwächer wird. Es kommt wahrscheinlich so ein bisschen in die trockene Luft rein. Es ist noch Föhn dabei und darum scheint sich das Gewitter das erste jetzt langsam abzuschwächen. Es ist jetzt am Vormittag zum Teil nass, es trocknet vielen Orten vorübergehend nochmal ab der Tag durch. Es gibt dann eben die ruhigere Phase, Föhn in den Alpentälern, dort den Menschen auch ein paar sonnige Abschnitte, sonst eher so wechselnd bewölkt und nicht allzu viel Sonnenschein. Und dann eben dann am Nachmittag die ganze Geschichte, die ich schon erwähnt habe. Und auf der Alpen-Südseite, dort ist der ganze Tag durch immer mal wieder ein bisschen am Regnen oder auch am Gewittern. So die richtig kräftigen Gewitter mit viel Regen, vor allem dann auf der Alpen-Südseite, die kommen dann im Laufe vom späteren Nachmittagabend oder in der Nacht auf morgen auf.
Also die Warnung zu dieser Superzelle, die sich da möglicherweise aufbauen kann, kann man das zeitlich ein bisschen eingrenzen? Von wann bis wann muss man da auf der Hut sein?
Es wird so von Mitte Nachmittag an oder frühen Nachmittag im Westen Mitte Nachmittag, sonst in der Deutschschweiz an, bis so in den Abend rein, am ehesten sein, am späteren Abend, da wird es dann langsam schon wieder ein bisschen ruhiger.
Also am besten den Regenradar konsultieren und schauen, wo die Gewitter unterwegs sind. Entspannt sich die Lage schnell wieder oder ist auch morgen mit Gewitter zu rechnen?
Es gibt auch morgen einzelne Gewitter, dann am Nachmittag noch über den Bergen, am Vormittag vereinzelt auch noch, aber es sind eher noch Regengüsse oder nur kurze, schwache Gewitter. Am Nachmittag tut es vielen Orten dann auch ein bisschen auf, vor allem im Flachland, den Bergen an bleiben die Wolken noch ein bisschen zahlreicher und es kann dort dann auch am Nachmittag noch regnen. Im Flachland ist es vielen Orten am Nachmittag trocken und auf der Alpen-Südseite kommt morgen Nachmittag zum Teil dann noch die Sonne führen.
Sobriety. you've seen the light. Pray God till you've seen the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 6.59 Uhr. Und zwar in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Rothenburg und Rothsee Stau nach einem Unfall. Dann Stauder stockend auf der A2 Richtung Luzern zwischen Knutwil und Sursee. In der Region Basel A2 Richtung Luzern zwischen dem Grenzübergang Weil und dem Badischen Bahnhof und daher auch auf der A3 ab dem Grenzübergang Saint-Louis. Dann A18 Richtung Basel zwischen Grellingen West und Esch Süd. Für die Region Solothurn A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Wangen an der Aare. Im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Aarau Ost und Meggenwil und für Zürich vor dem Kubrist Richtung St. Gallen ab Würdenlos, auf dem Westring ab Urdorf Süd und auf der A1 Richtung Zürich ab Effretikon. Jetzt ist es 7 Uhr, heute Morgen mit dem Salvador Atasoy. Guten Morgen, Salvador.
Guten Morgen. Wir starten mit einer brisanten Frage. Hat sich der Schweizer Geheimdienst ausspionieren lassen? Offenbar sollen heikle Informationen an Russland abgeflossen sein. Das zeigen Recherchen von SRF. Und später geht es um den Rücktritt von FDP-Präsident Thierry Burkhardt. Wir sagen, was das jetzt für die EU-Diskussion in seiner Partei bedeutet. Im Studio ist Sandro Peter von der Nachrichtenredaktion. Lohnt es sich, den Regenschirm mitzunehmen heute?
Guten Morgen. Ja, am Vormittag bringt er sicher etwas. Es ist lokal nass. Mit Föhn gibt es in den Bergen und im Osten auch sonnige Phasen bei 22 Grad. Am Nachmittag gibt es unwetterartige Gewitter, da könnte der Schirm an die Belastungsgrenze stoßen.
Zum Top-Thema heute früh. Mitarbeitende des Schweizer Geheimdienstes NDB haben über Jahre eng mit russischen Kontakten kooperiert. Das zeigt eine Recherche von SRF Investigativ. Dabei sollen auch hochsensible Daten abgeflossen sein. Maybe Torlach und Konradin Zellwege berichten.
Im Fokus der Affäre steht das Cyberteam des NDB. Ein Team, das Hackerangriffe verhindern und aufklären soll. Ein geheimes internes Dokument des NDB zeigt nun, dieses Cyberteam arbeitete zwischen 2015 und 2020 eng mit der umstrittenen russischen Firma Kaspersky zusammen. Dieser Firma werden seit Jahren Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nachgesagt. Kaspersky selbst weist die Vorwürfe zurück. Im geheimen Bericht steht, der damalige Chef des Cyberteams teilte Informationen mit Kaspersky-Leuten, teils über seine private Mailadresse und private Threema-Chats. Die Kaspersky-Kontakte seien essentiell für seine Arbeit, gab er im Bericht zu Protokoll. Der Investigativjournalist Christo Grosev recherchiert seit Jahren zu russischer Spionage. Er sagt, eine solche Zusammenarbeit mit Kaspersky sei extrem naiv.
Ich würde sagen, dass es extrem naiv war. Die endgültige Profiteurin von Kasperskys Arbeit in Russland ist die russische Regierung.
Nun sollen über diese Verbindung in